Ich bin ja im Schwarzwald groß geworden, in einem kleinen Städtchen namens Titisee Neustadt. Da gab es eigentlich überhaupt keine Berührung zur Kunst. Auch mein Elternhaus war nicht kunstaffin. Wir hatten einen ganz guten Kunstlehrer in der Oberstufe, aber der Kunstunterricht war jetzt auch nicht so, dass ich, als ich mit der Schule fertig war, tatsächlich den Entschluss gefasst hätte, Kunst zu studieren. Das hat sich erst ereignet, als ich meinen Ersatzdienst gemacht habe in Karlsruhe. Da habe ich Studenten von der Kunstakademie kennengelernt. Und die Story erzähle ich öfters, aber es ist einfach symptomatisch. Die haben einfach geile Feste gefeiert auf dem. Damals gab es diese Außenstelle in Karlsruhe, Schloss Scheibenhardt. Und wochenlang vorher wurde diese Räume wurden umdekoriert. Ich kann mich noch an ein Fest erinnern, das hieß Die Türken vor Wien. Da wurde dann wirklich wurden so Schlachtengemälde kopiert und es war einfach grandios. Und die Leute, die ich da kennengelernt habe, die fand ich auch super. Und von daher dachte ich, das ist irgendwie ein guter Lebensstil. Und dann habe ich tatsächlich auch den Entschluss gefasst. Zuerst war ich Gasthörer in der Arnold-Klasse und dann war ich die erste Aufnahmeprüfung, die war nicht so erfolgreich, da haben sie mich nicht genommen. Und dann war ich noch ein Jahr Gasthörer in einem Bildhaueratelier bei Wilhelm Loth. Und dann hatte ich schon bei der nächsten Aufnahmeprüfung habe ich mich dann in Karlsruhe und in Stuttgart beworben gleichzeitig. Und dann wurde ich in Stuttgart akzeptiert und dann ging es los. Ich war da in einer ganz guten Clique und auch mein Professor fand ich wirklich sehr, sehr nett. Das war K.H. Sonderborg, ein Gentleman. Den habe ich nicht so oft getroffen. Ab und zu unterhielt man sich so in der Mensa, beim Kaffee, über alles Mögliche. Es war wirklich ein sehr angenehmer Mensch, sehr elegant. Und wenn das Gespräch dann mal auf Kunst kam, dann hat er immer was sehr Profundes und sehr Elegantes und sehr Geistreiches zu sagen. Unter anderem, das habe ich mir bis heute gemerkt, das Wichtigste an der Kunst sind die Pausen. Er selber war ja ein Taschist. Er hatte ja ganz, ganz große Pausen. Mehr oder weniger, in denen er dann sich selber oder seine Energien oder seine Ideen gesammelt hat und dann explosionsartig damals hat er hauptsächlich auf Papier gearbeitet, hatte die dann auf Papier ausgebreitet. Seine Arbeiten, die hießen ja auch so Dienstag, der so und so vielte von 9:30 Uhr bis 12:45 Uhr, so. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass für ihn im Speziellen die Pausen eine große Rolle gespielt haben. Aber trotzdem, auch für mich hatte dieser Spruch einen gewissen Wert. Ich habe komischerweise während des Studiums habe ich alles Mögliche gemacht, nur nicht gemalt. Damals ging es, ja, wir hatten sehr viel oder sehr großes Interesse an Videokunst. Damals gab es so die ersten tragbaren Videorekorder, die sahen so aus wie Tonbandgeräte. Und die haben wir uns ab und zu ausgeladen und haben so, das war so eine Mischung aus Performance und Videokunst. Also es hatte, im Nachhinein betrachtet, hatte das so was Helge Schneider-mäßiges. Solche Filme haben wir da gedreht und haben uns wirklich köstlich amüsiert. Und haben einfach versucht, ja, da unsere Grenzen auszutesten. Ich muss dazu sagen, ich rede immer von wir, weil es war tatsächlich, wir haben da eine Gruppe gegründet. Wir waren fünf Leute. In unserer Klasse haben wir uns da zusammengefunden. Das war so der Kernpunkt für unsere Expedition in die Videokunst, in die Performance. Eigentlich alles, was so tatsächlich neuere Medien waren damals. Unsere Gruppe hieß NEOC und das war blöder Name, Kunstname. Wir haben das einfach aus unseren Buchstaben, unserer Vornamen zusammengewürfelt. Wie gesagt, während des Studiums hat Malerei überhaupt keine Rolle gespielt. Es gab zwar schon so ab und zu Anlässe. Ich glaube, es gab mal einen Malereipreis. Da musste man ab und zu Prüfungen ablegen. Dann habe ich da schon was hingehängt, was wie Malerei aussah. Aber eigentlich angefangen habe ich zu malen, habe ich tatsächlich erst hier in Köln, als ich dann mein Atelier hatte hier am Friesenplatz. Da bin ich dann so richtig angetreten jeden Morgen und wollte eigentlich ein abstrakter Maler sein. 81, ich weiß gar nicht, ob das 81 war. Wir hatten mehrere Ausstellungen, zum Teil als Gruppe. Und dann hatte ich, glaube ich, so viel ich weiß, 83 hatte ich meine erste Ausstellung bei Tanja Gronert. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was ich da gemacht habe bei Tanja in der Galerie, aber ich weiß, dass ich zwei Leuchtkästen gemacht habe mit Symbolen drauf. Auf dem einen Leuchtkasten war ein chinesisches Zeichen, das war das Zeichen Dollar als chinesisches Schriftzeichen. Und dann habe ich noch einen Leuchtkasten gemacht, das sah so aus wie so ein Männchen, so ein Außerirdischer. Und glaube ich, dann habe ich noch so ein Notausgangszeichen gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die dann auch in der Ausstellung hingen. Damals hat man mich Zeichen, so Semiotik hat mich interessiert. Also was wird durch ganz bestimmte Zeichen repräsentiert? Es könnte auch sein, dass so als kleines Nebenprodukt da auch Zeichnungen hingen. Und es war auf jeden Fall, also die Malerei stand einfach noch nicht so im Vordergrund. Also Stuttgart war eine sehr, sehr virulente Szene damals. Ich habe studiert zwischen 79 und 84 und da gab es wirklich eine total aktive, engagierte Kunstszene um Achim Kubinski, Ralf Wernicke. Dann gab es noch eine andere Galeristin, die hieß Isabella Kapczak. Es gab das Künstlerhaus Stuttgart. Es war wirklich, wirklich eine gute Szene. Max Hetzler, genau, Max Hetzler. Und Max Müller, Hans-Jürgen Müller, genau. Und Tanja Grunert, die hatte eine Siebdruckerlehre gemacht. Es gab wirklich eine unglaublich gute Siebdruckerei in Stuttgart. Ich glaube, das war Zuffenhausen. Und da hat Tanja eine Lehre gemacht. Und man hat sich einfach so in den diversen Clubs, Bars und sowas getroffen. Man ist sich permanent wenn man sich für ganz bestimmte Sachen interessiert hat, lief man sich da mehr oder weniger in denselben Orten, in denselben Galerien und so weiter über den Weg, in denselben WGs. So. Wir als NEOC haben damals halt so unterschiedliche Performance-Events gemacht oder sind im Künstlerhaus, gab es mal eine Veranstaltung von uns und da war natürlich Tanja immer auch da. Und irgendwann, glaube ich, hat sie den Entschluss gefasst, eine Galerie aufzumachen. Und da wir mehr oder weniger auch fast gegenüber gewohnt haben, war es dann eigentlich ganz klar, hey, ich bin die Galeristin und ihr seid die Künstler. So. Und so bin ich zu ihr in die Galerie gekommen. Also, es gab eine wirklich legendäre Ausstellung in Stuttgart, die hieß Europa 79. Die hat genau diesen Umbruch markiert, nämlich wo plötzlich die neue Malerei virulent wurde. Also es gab zwar schon noch so konzeptuelle Positionen in der Ausstellung, aber der überwiegende Teil war eigentlich schon Malerei. Neue Malerei. Also zum Beispiel wurden da das erste Mal in, glaube ich, in Deutschland auch diese italienische Transavanguardia gezeigt. Diese Positionen sind damals zum ersten Mal aufgetaucht und man konnte schon spüren, dass sich in der Kunstwelt was verändert. Und dann war eigentlich so der nächste Schritt, Stuttgart war als Stadt einfach nicht der Ort dafür, sondern da war dann tatsächlich Köln im Rheinland, war dann einfach besser geeignet. Da sind dann plötzlich alle Galerien sind da hingegangen. Berlin hat damals auch noch keine große Rolle gespielt, sondern plötzlich war halt Köln die Stadt, wo man sein sollte. Und dann ist Tanja da auch hingezogen. 85, glaube ich, hat sie ihre Galerie aufgemacht. Ich weiß gar nicht, Max Hetzler war, glaube ich, der Erste, der nach Köln gezogen ist. Aber letztendlich kam dann auch dann Achim Kubinski kam hinterher, Isabella Kapczak und ja, dann waren die ganzen Stuttgarter Galerien plötzlich in Köln. War so ein ähnliches Phänomen, als dann plötzlich Ende der 80er Jahre alle nach Berlin gegangen sind. Wenn mich nicht alles täuscht, war Max Hetzler der Erste, 92. Auf jeden Fall war es dann einfach so, die Konzeptkunst tauchte nicht mehr so in den Galerien auf, sondern es war dann die wilde Malerei, Mülheimer Freiheit, Kippenberger, Oehlen, Büttner, die dann plötzlich wichtig waren. Wir haben so eine kleine Rundreise tatsächlich gemacht in Deutschland. Wir waren in Berlin, wir waren in Hamburg, wir waren in Düsseldorf, wir waren in München und wir waren in Köln. Und letztendlich hat es mir in Köln tatsächlich am besten gefallen. Abgesehen davon war ja klar, dass Tanja die Galerie in Köln aufmacht. Die hat einen super Raum gefunden. Insofern war die Entscheidung dann nicht so schwer. Durch den glücklichen Zufall hatte ich dann auch ein tolles Atelier am Friesenplatz entdeckt und auch gekriegt. Und dann war klar. Tanja, die hatte, glaube ich, von Paul Menz damals den Tipp gekriegt, dass in der Venloer Straße, in diesem Hinterhaus, so eine Tankstelle, da war früher eine Tankstelle drin, dass die frei wird. Oder ein Parkhaus war das, glaube ich. Und dann haben wir da auch mitgeholfen, mit viel Eigenarbeit, Sachen rauszureißen, zu streichen, Büro einzurichten, Lager und so weiter. Dann war natürlich klar, da ist jetzt eine gewisse Notwendigkeit da, diese Räume auszustatten. Okay, und dann hab ich wirklich so mich dahinter geklemmt. Und letztendlich habe ich dann angefangen mit einer Serie von Buchtiteln, die ich abgemalt habe, die so ja, relativ groß waren. Ich glaube, die größten waren so 2 Meter. Und dann gab es aber auch jede Menge Mittelformate. Da habe ich mir so eine Eselsbrücke geschafft über das Abmalen von Buchtiteln, weil mein Thema war eigentlich, kann man Bilder eigentlich so lesen wie Texte auch und inwieweit sind Texte auch Bilder? Und das hat mich damals wirklich sehr umgetrieben und da fand ich Buchtitel eigentlich sehr, sehr gut geeignet dafür, hauptsächlich Reiseführer oder Wörterbücher. Und weil sie natürlich dann tatsächlich wie im richtigen Leben, wenn man in eine Stadt fährt, entdeckt man genau das, was man dann im Reiseführer vorher gelesen hat. Und das fand ich eigentlich eine gute Metapher, um dieses Phänomen zu erklären, dass man, wenn man vor einem Bild steht, eigentlich auch das wahrnimmt, was man selber schon weiß über das Bild oder was im Gehirn schon vorformuliert ist. Eigentlich waren alle Ausstellungen waren total gut besucht. In Köln waren zu der Zeit eigentlich immer wahnsinnig viele Leute in den Ausstellungen. Es wurde nicht euphorisch aufgenommen, aber zumindest hatte ich eigentlich ein ganz gutes, ja, so ein ganz gutes Feedback und ein paar von den Sachen wurden auch verkauft, erstaunlicherweise. Ja, ich kenne auch heute noch die Leute, die Bilder gekauft haben, habe aus dieser Zeit tatsächlich noch nette Freundschaften. Ich meine, das war ja das Tolle an Köln, dass hier eine wirklich tolle, potente Sammlerschaft existiert hat. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wo die Bilder überall gelandet sind, aber es war schon erstaunlich, an wen die Tanja alles Bilder verkauft hat. In der Beziehung war das phänomenal. Also hat sie einen guten Job gemacht. Ich bin nach Köln gekommen, 84, dann war das so 86 ungefähr. Da hatte ich meine erste Ausstellung bei Tanja Gronert in Köln. Und da gab es eigentlich zwei große Strömungen. Zum einen gab es die wilde Malerei und zum anderen hat sich dann schon die ersten Positionen so der Kontextkunst formuliert. Bei Christian Nagel konnte man die sehen. Bei mir war es irgendwie klar, dass ich nicht in die Ecke von der wilden Malerei passe und habe dann halt versucht, mein eigenes Ding zu machen. Und ich wollte zwar malen, aber es war so ein komischer Zwischenstatus. Also ich habe nicht in die wilde Malerei reingepasst. Und insofern habe ich auch dann, was meine Möglichkeiten anging, habe ich dann auch versucht, solche Mittel zu verwenden, die sich davon halt abgegrenzt haben. Also die Bildertitel, die waren dann ganz slick und die waren Hochglanz. Da konnte man eben den Pinselstrich nicht erkennen und das war auch so beabsichtigt. Also die sahen eigentlich eher sehr technisch produziert aus. Und deswegen, glaube ich, stand ich halt eher auf dieser Kontextseite. Ich habe tatsächlich lange rumprobiert, um so eine möglichst glatte Oberfläche hinzukriegen. Ich wollte schon sichtbar machen, dass das natürlich auch Malerei ist. Auf der anderen Seite sollte es nicht so eine Malerei sein, die gestisch war und die so ja, mit dem Pinsel gemacht ist. Und letztendlich bin ich dann auf dieses Kunstharz gestoßen. Ja, heute noch klebe ich da dran. Also bei Tanja in der Galerie, da war natürlich aus Stuttgart, kam dann, das war auch Thomas Locher, Rolf Walz war dann in der Galerie. Aber auch Matt Mulligan zum Beispiel war einer der Ersten. Und Gary Hume, Thomas Grünfeld, überwiegend Männer. Ja, komisch, weiß ich nicht, wieso das... Hat sich einfach so ergeben. Und die Sache mit der Kontextkunst, da war auch Peter Weibel natürlich sehr dran beteiligt. Peter Weibel, zu der Zeit war der auch Künstler der Galerie, Tanja Gronert. Und der hat ja auch mehrere damals erstaunliche Installationen in der Galerie gezeigt. Interaktive Installationen, die total imposant waren. Der das dann so in die Welt gebracht hat, das war schon Peter Weibel. Zu einem riesen Katalog Kontextkunst. Das war, glaube ich, 94, hat er dann auch in Graz diese Ausstellung gemacht. Ja, und dann war dieser Begriff plötzlich in der Welt, verbunden mit den entsprechenden Künstlern. Der nächste Schritt war dann eine Ausstellung, die habe ich gemacht für die Aperto in Venedig. Das waren Kartons, auch Fundstücke. Die Idee dahinter war, man konnte eigentlich auf den ersten Blick gar nicht den Unterschied zu dem realen Karton erkennen. Nur beim genaueren Hinsehen hat man gemerkt, dass da eigentlich ein völlig anderer Text steht. Also die Typografie und das Layout dieser Karton war identisch mit dem ursprünglich gefundenen Stück. Und der Text, der da über die unterschiedlichen Kartons lief, war auch eine Collage aus den unterschiedlichen Katalogen und Magazinen zu der damaligen Zeit. Und der Text selber handelte auch von Containern, von Räumen, zwischen innen und außen, zwischen dem, was sich im Raum befindet und wie das außen herum gestaltet ist. Also eigentlich sind wir da schon voll in den Debatten der Kontextkunst, wo es halt um solche Fragestellungen ging, unter welchen Umständen, unter welchen Bedingungen wird ein Objekt zur Kunst? Also welche institutionellen, welche sozialen, welche architektonischen Voraussetzungen sind nötig, um ein bestimmtes Objekt zu einem Kunstwerk zu machen? Also das war so ungefähr 93. Und Tanja Gronert war damals wirklich für mich ein ganz wichtiger Ort. Sie hat wirklich zu der Zeit ein extrem tolles, konsistentes Programm gehabt und war auch sonst natürlich sehr wichtig, weil sie ein sozialer Treffpunkt war für alle möglichen Leute, die damals zu den Premierentagen unterwegs war. Also sie hat immer extrem aufwendige Essen veranstaltet, Partys oder an Karneval. Da haben sich alle möglichen Leute aus Wien, aus New York, aus London getroffen. In Köln gab es dann natürlich noch andere wirklich extrem interessante Galerien. Max Hetzler, Paul Manz, Daniel Buchholz, Gisela Kapitän. Es war wirklich unglaublich, so alles, was Rang und Namen hatte in Deutschland, war damals in Köln anzutreffen. Auch wenn du abends unterwegs warst im Zins oder im Grünen Eck, da konntest du auch schon mal Jeff Koons über den Weg laufen oder Mike Kelly. Und es war wirklich eine super Zeit. Für mich als junger Künstler, es war wirklich total aufregend, auch solche Leute zu treffen. Natürlich habe ich mich so in der Gruppe von Tanja Grunert in dieser Künstlerclique bewegt. Es war tatsächlich so, dass mehr oder weniger jede Galerie so ihre Künstlercrew hatte. Natürlich gab es auch einen gewissen Austausch, aber letztendlich war die Galerie Tanja Grunert war so meine künstlerische Familie zu dem Zeitpunkt. Also, wir sind jetzt 93. Also die Arbeit, von der ich gerade erzählt habe, die hieß Temporäre Architektur, Präsentation von Schachteln. Genau in Venedig wurde damals gezeigt bei Aperto. Da war Peter Weibel gerade dabei, seine Kontextkunstausstellung in Graz vorzubereiten. Und dann wollte er eigentlich genau diese Arbeit, die in Aperto vorgestellt oder gezeigt wurde, wollte er haben. Aber da sich die beiden Ausstellungen überschnitten haben, habe ich ihm dann quasi nochmal eine Variante davon gemacht, speziell für die Kontextausstellung. Die hat nämlich im Herbst 93 stattgefunden in Graz. Und diese Arbeit hat ähnlich funktioniert. Die wurde auch mit so einem Messe-Display-System wurde sie aufgebaut. Und letztendlich ging es darum, also so textmäßig ging es da um Währungen und wie ein Kunstwerk letztendlich validiert wird. 95 war für mich auch ein ganz wichtiges Jahr. Da habe ich eine Ausstellung gemacht in einer kleinen Galerie in London. Die hieß The Agency. Bea D'Souza war die Eigentümerin. Dort habe ich eine Arbeit gemacht, die ist eigentlich einem Zufall geschuldet. Ich wollte nämlich Plakate ausstellen, die ich aber mit einer CD mit nach London genommen habe und wollte sie dort ausdrucken. Und die CD ist gecrashed. Man konnte nicht mehr darauf zugreifen. Auf dem Bildschirm haben sich nur so komische Muster hergestellt. Man muss einfach sagen, zu der Zeit sind Computer dann öfters halt auch nochmal eingefroren. Und erst nach mühsamen Neustartmanövern haben sie dann wieder funktioniert. Und aus diesem Crash, diesem schrägen Muster, was da auf dem Bildschirm erschienen ist, habe ich dann das eigentliche Ausstellungsstück dann gewonnen. Da habe ich einen ganz großen Ausdruck gemacht davon. 6 mal 3 Meter groß und das hing dann in der Agency an der Wand. Und das war eigentlich so ein Aha-Erlebnis für mich, weil das ist so die Mutter aller Bilder geworden. Also da hatte ich plötzlich so ein malerisches Verfahren für mich, was mir ermöglicht hat, wieder in die Malerei einzusteigen oder überhaupt zu malen, weil davor waren tatsächlich, waren es eher so Manöver, die Fragen, die mich umgetrieben haben, halt zu formulieren in Form von solchen Installationen, Textarbeiten und diesen Buchtiteln. Und plötzlich hatte ich halt eigentlich über diesen Crash eine Möglichkeit, Bilder zu machen. Fand ich sehr, sehr erleichternd, sehr spannend. Ich habe erstmal ausprobiert, die vielleicht in einem Druckverfahren als Ausstellungs- oder daraus Ausstellungsobjekte zu gewinnen. Aber wenn man solche Dateien ausgedruckt hat, das hat sehr langweilig ausgesehen. Und eigentlich bin ich dann dazu übergegangen und habe diese Unfälle gemalt und habe dazu eigentlich dann so meine Technik nach und nach verfeinert oder überhaupt oder erstmal entdeckt und später immer wieder verbessert, so unterschiedlich transparente Kunsthartschichten übereinander zu legen, wie so ein Vierfarbdruck. Und so sind dann diese großen Epoxy-Bilder, für die ich eigentlich stehe, sind damals auf die Art und Weise entstanden. Erstaunlicherweise war es dann so, dass die erste Ausstellung, die ich mit diesen großformatigen Bildern gemacht habe, das war tatsächlich in New York, weil Tanja nämlich 98 nach New York umgezogen ist, Ende 99, und Anfang 2001 hatte ich mit diesen Malereien bei ihr in New York die erste Ausstellung oder die Ausstellung, die diese Bilder vorgestellt hat. Wir haben jetzt so einen kleinen Sprung gemacht. In der Zwischenzeit ist natürlich aber auch in Köln viel passiert für mich. Ich hatte Ende der 90er, genauer gesagt 98, hatte ich eine Ausstellung im Kölner Kunstverein bei Udo Kittelmann. Und der Ausstellungstitel war eigentlich, könnte alles auch anders sein. Die Idee hinter der Ausstellung war, eine Ausstellung zu machen, wo ich die Arbeiten, die da drin gezeigt wurden, gar nicht selber produziere, sondern sie quasi jemand anders machen lassen. Also eigentlich waren solche Fragen mit der Ausstellung verknüpft, der Autorschaft. Was oder wer ist überhaupt der Autor für ein Kunstwerk? Und die Ausstellung war ziemlich kompliziert, sagen wir so, und sie ist eigentlich auch von dem Publikum, sagen wir mal gelinde gesagt, die Leute haben eigentlich gar nicht kapiert, was ich davor hatte und dementsprechend wenig beachtet wurde sie, beziehungsweise während der Ausstellung selber waren unheimlich viele Leute da, aber nach der Ausstellung ist ja das Feedback hielt sich in Grenzen. Und vielleicht für mich hat sich da schon so ein bisschen die angekündigt, dass viele Leute auch, oder dass da kam irgendwas so, was in Köln damals eine Rolle gespielt hat, hat so sein Ende gefunden. Viele Leute waren ja auch zu dem Zeitpunkt schon nach Berlin umgezogen. Und es war auch für mich so ein komplizierter Punkt. Also man konnte sehen, dass das, was die Kontextkunst ausgemacht hat, diese Hinterfragung der Institutionen, die Art und Weise, die Ausstellung zu inszenieren, dieses Textlastige, das hatte sich so langsam erübrigt und in Berlin wurde dann wieder ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen. Hatte ich so das Gefühl. Also um auch nochmal auf Tanja Grunert zurückzukommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl, aber es muss so 93, 94 auch gewesen sein. Tanja Grunert war natürlich auch extrem engagiert in solchen Projekten, wie zum Beispiel der Unfair. Christian Nagel war da wichtig und Daniel Buchholz. Also diese jungen Galerien, die natürlich so ein Gegenpol zu den etablierten Galerien waren. Und du musstest zu dem Zeitpunkt musstest du ja 3 Jahre eine Galerietätigkeit nachweisen, um überhaupt auf die richtige Messe zugenommen oder zugelassen zu werden. Und deswegen kam damals auch die Idee auf, ja, wir machen unser eigenes Messeprojekt. Und Wilhelm Schürmann kam dann so mit dem Namen Unfair, kam der so auf den Titel. Und die erste Unfair hat in dem alten Gebäude der Stadtsparkasse am Rudolfplatz stattgefunden. Das war ein schräger Platz, weil dieser 70er Jahre, Teppichboden lag da noch drin und da wurden halt die Messekojen aufgebaut. Und plötzlich waren da diese ganzen Positionen zu sehen. Damien Hirst hatte da zum Beispiel seine ersten, soviel ich mich erinnern kann, seine Punktbilder aufgehängt. Ja, diese ganzen neuen Positionen waren da plötzlich ja, in Köln in der Stadtsparkasse zu sehen. Das war schon bemerkenswert. Die zweite Unfair war dann in den Balloni-Hallen. Das war da schon so ein bisschen professioneller. Und dann irgendwann hat die Messe Köln den ganzen Laden übernommen und hat dann, ich glaube, es gab gar keine dritte Unfair mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die haben dann eine eigene Messehalle in Deutz eben zur Verfügung gestellt. Dann wurde plötzlich so die neue Sektion oder die junge Abteilung der Messe halt auf der regulären Messe auch in Köln gezeigt. Das war wirklich erstaunlicherweise, die Kölner Galerien waren tatsächlich unzufrieden mit der Messe hier in Köln, haben in Berlin eine eigene Messe ins Leben gerufen. Kann es sein, Kunstforum? Und letztendlich waren es tatsächlich Galeristen in Köln, die in der vermeintlichen Konkurrenzstadt Berlin dann eine Messe ins Leben gerufen haben. Merkwürdig. Die hat aber, glaube ich, auch nicht sehr lange überdauert, sondern kam dann auch relativ schnell wieder zurück nach Köln.